Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying, Nimen Lai. Erik, wie ist eigentlich China so? Ja, die Frage ist nicht ganz trivial zu beantworten, denn je nach Perspektive ist China komplett unterschiedlich und damit bietet es natürlich viel Platz für verschiedene Auslegungen. Und auch ich muss sagen, obwohl ich ja durchaus eine Meinung habe zu verschiedenen Themen, zu China selbst, muss natürlich auch China immer wieder reevaluieren, neu studieren und am Ball bleiben, denn es ist eben auch ein sehr dynamisches Land mit vielen parallelen Entwicklungen und natürlich auch Ungewissheiten. Heute möchte ich ein bisschen darauf eingehen, dass wir ja sehr viel verschiedene Perspektiven gerade auch in Asien haben und auch aus aktuellem Anlass wieder mal in Europa einige ja doch eher negative Wahrnehmungen, was dieses Land angeht. Ich bin ja momentan in Malaysia und hier ist es schon so, dass wir natürlich einen etwas positiveren Blick auf China haben, aber trotzdem hier auch die Überseechinesen sich schon ein Stück weit ihr eigenes Bild machen, auch von vielen Sachen distanzieren, auch gerade die jüngere Generation. Wenn man sich mit dem mal so unterhält, also es gibt welche, die haben überhaupt keine Meinung im Prinzip zu China, aber es gibt schon auch die viele Sachen kritisch sehen. Ja, das können sogar Sachen sein wie eben der Umgang mit Tieren und so weiter, was ja heute sich auch schon gebessert hat, aber dass es immer noch ja dort auch gewisse Abneigungen gibt gegen einzelne Sachen. Aber es ist schon so, dass ganz viele in Asien China eher als Chance sehen oder sagen wir mal zumindest nicht als Bedrohung. Es gab gerade einen sehr interessanten Kommentar von einem früheren Premierminister Malaysias, von Mahathir Mohamad. Und der ist mittlerweile 99 Jahre alt, also das ist durchaus beeindruckend. Damit natürlich auch einer der erfahrensten Politiker, wenn man so will, hier überhaupt in der Region. Und der hat ein recht interessantes und ausführliches Interview gegeben und hat sozusagen gesagt, China ist eine der ältesten Zivilisationen der Welt und er glaubt nicht, dass die USA China aufhalten können. China wird die Nummer eins. Er hört schon am Namen Mahathir Mohamad, das ist kein chinesischstämmiger Malaye und er hat sicherlich jetzt auch wahrscheinlich gar nicht so unbedingt die große Motivation, China besser darstellen zu lassen, als sie sind. Ich bin immer sehr vorsichtig, wenn ich solche Aussagen höre wie die Nummer eins, weil die Frage ist immer, was meint man genau damit? Klar, wir haben im Prinzip die Theorie, dass China irgendwann rein von der Wirtschaftsleistung die USA überholt. Da wird relativ wenig dran vorbeigehen. Ja? Aber es ist viel entscheidender, wie entwickelt sich China relativ. Also zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Denn das macht eben eine wirkliche Aussage, wie geht es dem Einzelnen. Und dort, das habe ich auch schon öfter berechnet und auch gezeigt, wird China die USA auf und dort, das habe ich auch schon gezeigt, wird China die USA wahrscheinlich nie überholen, also zumindest nicht zu unserer Lebzeit. Das trifft die meisten Zuhörer und inklusive dem Autor des Podcasts, weil einfach China dazu sozusagen nicht schnell genug wächst. Also sie werden die USA insgesamt überholen, aber aufgrund der großen Bevölkerung, die dann sogar schrumpft, werden sie das eben nicht schaffen. Und, also das Schrumpfen wäre ja sogar noch positiv für diese Statistik, aber sie wird eben nicht so stark schrumpfen. Und dadurch wird die USA hier in dieser Hinsicht vorne bleiben. Und das andere ist natürlich der US-Dollar. Auch dort bin ich der Meinung, ja, der wird an Relevanz verlieren, aber eben nicht so, dass China die stärkere Währung bildet. Und dadurch sehe ich schon die USA auch in den kommenden Jahren schon insgesamt vor China in vielen Bereichen. In dem Interview hat Mahathir Mohamad auch, ja, sagen wir mal, etwas alternative Ansätze geliefert. Er hat eben gesagt, wir sollen aufhören, den US-Dollar als Maßstab zu nutzen und stattdessen eine neue Handelswährung schaffen, die am besten durch Gold gedeckt ist. Sicherlich etwas, was in der Theorie deutlich einfacher klingt, als es in der Praxis wäre. Aber wie gesagt, das ist nur mal so ein Beispiel. Und ja, viele, auch Politiker eben in der Region, sehen China natürlich sehr positiv. Und jetzt gerade im aktuellen Zollsturm die USA eher wieder kritischer. Und auf der anderen Seite haben wir ein Kontrast zu Europa der Konkurse sein könnte. Denn dort gab es eine aktuelle Umfrage, vielleicht habt ihr die auch schon mal jetzt irgendwo mittlerweile gelesen, von der EU-Handelskammer. Und die sagt, dass die Stimmung europäischer Unternehmen in China so schlecht wie seit über 10 Jahren nicht mehr ist. Nur noch 29% der befragten Unternehmen sehen positiv in die Zukunft, was China angeht, als absolutes Rekordtief. Und 73% berichten von zunehmenden Problemen, ja, also Unsicherheiten, Regulierung und einer nicht so durchschaubaren Wirtschaftslage. Das heißt, der europäische Blick auf China wird ja im Prinzip weiter zunehmend skeptisch. Ja, hinzu kommen natürlich geopolitische Spannungen, Lieferkettenprobleme. Dieser ganze Zolldisput, der hat China jetzt auch nicht so stark gestärkt. Im Prinzip glaube ich, dass es jetzt so ist, dass wir in Europa oft das Gefühl haben, okay, es sind alle böse, die USA ist böse, China auch. Aber dass jetzt plötzlich man sagt, oh, vielleicht haben wir uns auch ein bisschen Standpunkt vertan und sollten es einfach ein bisschen neutraler sehen und nicht so im Prinzip glauben, dass alles, was aus China kommt, schlecht ist und wir zusammen mit den USA sagen hier nur das Gute generieren. Ich glaube, man hat jetzt einfach nur noch mehr Verwirrung und nur noch mehr Streitigkeiten. Im Prinzip ist es einfach so, dass China oder Chinas Image, muss man sagen, ein Spiegelbild der globalen Interessenlage ist. Wer sich von China wirtschaftliche Entwicklung verspricht, wie eben viele ASEAN-Staaten, ja, hier war ja gerade die ASEAN-Konferenz, nur ein paar hundert Meter von mir entfernt hier in Kuala Lumpur, wer sich eben davon was verspricht von der Entwicklung, der sieht eben eine Partnerschaft, ob die jetzt auf Augenhöhe ist oder ja, viele wissen natürlich, China ist stärker, aber letztendlich kann man aber mit den Leuten umgehen und auch eben Gespräche führen. Das haben wir jetzt hier auch gesehen. Wir waren ja auch dann chinesische Vertreter, obwohl ja nicht zu ASEAN gehören. Wer aber China eben als Konkurrenten sieht, ja, und vor allem Kontrollverlust befürchtet, und das ist ja wirklich in Europa ein absolutes Thema, Kontrollverlust in allen Bereichen, natürlich nicht nur in Bezug auf China, aber dort haben wir es jetzt nochmal ganz speziell in der Industrie, der sieht natürlich in China eher eine Bedrohung oder ja, schon, wenn man so will, bis hin zum Tyrannen, und so wird ja vieles oft aus China kommen, inklusive der Menschen und Politiker dargestellt. Warum viele asiatische Länder das nicht so sehen, ist natürlich auch, muss man ganz fairerweise sagen, weil sie nicht so entwickelt sind. Ja, also China nimmt jetzt zum Beispiel ja hier nicht so viele Arbeitsplätze weg oder bedroht die Unternehmen so, weil sie einfach nicht so stark sind. Ja, dasselbe nebenan in Thailand. Dort habe ich eben nicht so viel, sagen wir mal, starke Autounternehmen. Wobei hier in Malaysia gibt es ein Unternehmen, Proton. Ich weiß nicht, wer es kennt. Wahrscheinlich die meisten nicht, wenn ich schon mal in Malaysia war oder sich mit Autos gut auskennt. Das ist eine einheimische Marke. Und tatsächlich ist die sogar fast zur Hälfte in chinesischem Besitz. Also sind BYD und Chile drin und Chile richtig groß. Und die haben immerhin hier fast 20% Marktanteil. Natürlich konkurrieren die dann auch mit den E-Autos, die hier kommen. Ja, also übrigens, das ist hier noch nicht so ein großes Thema. Die kommen langsam über ihre Submarken. Habe ich auch schon bisschen drüber gesprochen. Die machen das dann oft eher ein bisschen versteckter, über teilweise sogar luxuriösere Marken. Ja, also BYD über Denza und Geely zum Beispiel über Seeker. Ja, ich verlinke die Namen in der Beschreibung. Ihr macht gerade einen Shop wenige hundert Meter von mir entfernt auf. Also hier ist einiges hundert Meter von mir entfernt. Die Asian-Konferenz, dieser Seeker-Shop, und letzte Woche war auch ein Teil meiner Familie hier. Auch die waren nur wenige hundert Meter von mir entfernt. Und deshalb kenne ich diesen Chili-Shop, weil der lag quasi direkt an dem Eck. Den hätte ich sonst gar nicht so beachtet. Aber da war ich ganz unterwegs, habe die abgeholt. Und der macht jetzt gerade hier auf. Ja, das sind solche Submarken, mit denen China eben ganz gezielt auf Länder sozusagen auch zusteuert. Und natürlich ist es dann auch ein kontroverses Thema. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass insgesamt einfach die Bedrohung natürlich für diese Länder nachvollziehbarerweise nicht so stark ist, weil China in anderen Ligen spielt, je nach Industrie. Aber klar ist auch, dass die Wahrnehmung natürlich auch medial geprägt ist, ja, und letztendlich auch kulturell. Und das ist etwas, was wir komplett unterschätzen. Also zum einen, dass wir natürlich medial uns da viel mehr auf eine Ebene begeben, was man in Asien nie machen würde. Weil wir glauben, es ist völlig okay, China zu diffamieren, medial schlecht zu machen. Letztendlich fast schon wieder ein, ja, wenn man so will, eine Rückkehr zur Kolonialzeit. Ich übertreibe damit jetzt nicht. Auch dort hat man ja früher schon, wenn man sich die Sachen anschaut, ich meine, die waren richtig rassistisch. Das machen wir jetzt heute nicht mehr. Aber dort hat man ja China auch unfassbar schlecht gemacht und auch dort immer wieder Klischees, Narrative übertrieben, verzerrt, bedient. Und heute ist es nicht so weit weg manchmal. Wie gesagt, nur dieses starke Rassistische, das lassen wir komplett raus. Ja. Das macht man in Asien natürlich nicht so stark. Ja. Und das andere ist, dass natürlich die Asiaten mehr interkulturelle Kompetenz haben. Ja, also Malaysia ist nicht China, auch die Chinesen, die hier leben, haben ihre eigene Kultur letztendlich. Das ist, ich würde sagen, ja, eben eine Mischung aus der malaiischen und der chinesischen. Aber sie verstehen natürlich die Aspekte viel besser. Und das ist etwas, was wir nach wie vor, glaube ich, total vernachlässigen, was gefährlich ist. Habe gerade einen Artikel auch geteilt dazu von Thomas Brandt, der hier auch in Kuala Lumpur ist. Und der hat in seinem Artikel, der heißt Interkulturelle Asienkompetenz, wichtiger denn je. Also schaut gerne mal auch bei mir auf LinkedIn vorbei. Dort bin ich auch ab und zu aktiv. Ihr wisst, YouTube, Podcast, LinkedIn, viel mehr habe ich nicht. Ja. Und Thomas hat dort relativ interessante Punkte angeführt. Das ist ein kurzer eigentlich Artikel, aber sehr schön geschrieben. Und er hat gesagt, dass diese Unkenntnis konkrete Folgen hat. Ja, dass wir bei Unternehmen Fehler machen, Behörden, politische Entscheidungsträger und dass uns das überhaupt nicht bewusst ist. Und wer in Asien erfolgreich sein will, der muss eben auch lernen, asiatische Denkmuster zu erkennen, ja, oder Unterschiede auch in der Region zu verstehen. Weil viele, die denken immer, okay, das sind ein paar Sprachbarrieren, bisschen Business-Etikette. Ja. Ich habe selbst in China jetzt erlebt, als ich da war und Leute kamen, die mich irgendwie angeschrieben haben und gesagt, Erik, das ist ja irgendwie ganz anders hier, bla bla. Und die haben vorne alle irgendwie, wie nennt man das, Sensibilisierungstraining bekommen. Aber das sind halt wirklich Sachen, wo man denkt, ja, es reicht nicht, dass du weißt, wie man mit Stäbchen isst oder dass du glaubst, dass du ein paar Reste auf dem Teller hinterlassen musst, wenn du mit deinem chinesischen Businesspartner essen gehst. Das ist übrigens teilweise heute auch gar nicht mehr so stimmt. Sondern es sind halt ganz verschiedene Sachen. Ja, und er bringt in dem Artikel ein super Beispiel mit zum Beispiel WeChat oder WhatsApp, dass die Chinesen eben oder die Asiaten diese Messaging-Apps auch für geschäftliche Dinge nutzen, was bei uns oft untersagt ist von Firmenseite und nicht funktioniert. Das Problem ist, ja, hier ist es einfach voll mit drin. Und wer das nicht versteht oder duldet, der verfehlt halt ein Stück weit diese neue, auch digitale Realität oder insgesamt die Realität. Ja. Und er hat in dem Artikel aufgeführt, dass eben ASEAN-Kollegen ja, da entsetzen, wenn die Mutterhäuser den Mitarbeitern die Nutzung von solchen Kommunikationsplattformen wie WhatsApp verbieten. Weil die sagen, ja, aber das nutzen wir. Was sollen wir jetzt machen? Und der deutsche Konzern, könnt auch andere europäische nehmen, also ist eben ganz besonders ausgeprägt. Der sagt dann, nein, ihr dürft nur die und die Wege benutzen. Und das ist tatsächlich teilweise ein Hindernis. Und in China ist es selber mit WeChat, dass dann eben Firmen sagen, nee, ihr dürft das nicht nehmen. Und in China nimmt jeder WeChat zur Kommunikation. Das ist totaler Alltag im Business. Da macht sich keiner über Datenschutz Gedanken oder darüber, dass, also, ich sag mal so, Alibaba vielleicht nicht, ja, weil die als Konkurrent von WeChat oder so, die, wobei, bin ich mir gar nicht sicher, hab ich jetzt gar nicht gut genug recherchiert. Aber ich sag mal, die meisten ist völlig egal, weil eben ganz klar ist, das ist die beste Lösung. Und da muss man sich eben überlegen, was will man? Will man jetzt lieber in seinem Bericht, Jahresbericht, 3 Seiten Schreiben zu Datenschutz und was man alles macht und sichergehen, dass Compliance alles perfekt ist. Oder will man eben Geld verdienen, Marktanteile sichern und damit übrigens auch Arbeitsplätze. Ja. Manchmal hat man das Gefühl, Unternehmen sind halt eher bei uns damit beschäftigt, eine schöne weiße Weste zu haben, alles schön auf Hochglanz zu polieren. Aber die Zahlen am Ende, dazu gehört eben auch dazu, dass man solche Wege geht. Und wir reden jetzt nicht von illegalen Aktivitäten. Wir reden davon, dass man einfach intern halt gewisse Richtlinien entsprechend anpassen muss, wenn man im Ausland erfolgreich sein will. Ja. Wir können auch weitere Beispiele nehmen. Bürokratie, dass wir auch eben bei uns ja viel Prozesse haben, die man in China, speziell in China, aber in Asien einfach nicht nutzt. Und dann muss man da viel pragmatischer rangehen. Oder ja, bei uns alles noch sehr PDF-Formular basiert. In China alles über QR-Codes. Und das haben auch viele Unternehmen da natürlich total ignoriert. Das ist auch wieder wichtig, wenn ich an den Markt rangehe. Ja. Das heißt, wer Asien einfach nur durch die Brille von uns Westlern betrachtet, ja, der wird eben auch die Dynamik dieser Region völlig falsch einschätzen und damit die Rolle Chinas falsch verstehen, seine eigene Rolle und im Prinzip keine Chance haben. Und das sehen wir ja bei ganz vielen Unternehmen, ja. Wir haben das jetzt teilweise auf politischer Ebene besonders krass gemerkt, wo sich einige schon sehr verladen haben. Aber wenn wir sehen, dass eben, ich habe es erwähnt, ich kenne Leute, die im unternehmerischen Bereich auf unterer Ebene nach China kommen und eigentlich überhaupt keinen Plan haben, kann man ihm auch nicht vorwerfen, aber das Problem ist, die großen Entscheidungsträger, Firmenchefs, selbst die oder Politiker in vorderster Front, selbst die haben keine China-Kompetenz oftmals. Ja? Und das hat natürlich Konsequenzen. Und ein Grund, dass viele Unternehmen, gerade deutsche, so Probleme in China, liegt daran. Übrigens, es gibt einige amerikanische Beispiele, die das sehr gut gelöst haben, ja, wie Apple, wie Tesla. Ob die jetzt im Einzelnen, ob jetzt Tim Cook oder Elon Musk die ganz große China-Kompetenz haben, ich weiß es nicht, ja. Aber sie haben gewisse grundlegende Dinge verstanden, dass man sich eben zumindest bei kulturellen Aspekten anpassen muss. Ob sie das denn immer lösen oder ob sie einfach die richtigen Leute haben, ich glaube teilweise auch eher Zweiteres, aber sie wissen zumindest, ich darf mich ganz vorne nicht komplett falsch verhalten und muss eben die Kompetenz mitbringen. Das heißt auch Lokalisierungsstrategien, weiß man zum Beispiel auch bei Starbucks, ja, hat man auf ganz viele starke chinesische Manager gesetzt. Und es ist trotzdem schwierig, es ist kein Selbstläufer der Markt, ja. Aber wenn man diese Kompetenz nicht besitzt, dann hat man eben Probleme. Und dann kommen solche Umfragen auch raus, dass eben dann, ja, die Unternehmen frustriert sind und sehr, sehr pessimistisch gestimmt. Das heißt aber nicht, dass es hier keine Chancen gibt und nach wie vor werden auch viele deutsche Unternehmen sehr erfolgreichen Weg in China gehen, aber es wird eben immer mühsamer, wenn man nicht sich selbst so ein bisschen aus diesem Sumpf rausbewegt und versteht, dass diese Potenziale, die da sind, nicht mehr so automatisch ausgeschöpft werden können, weil China sich mehr an sich selbst orientiert und weil die Konkurrenz einfach auch stärker ist. Ja, habe ich auch schon einiges zu gesagt, dass die Chinesen nicht automatisch auf westliche Produkte setzen mehr, wie es früher teilweise der Fall war. Habe ich auch ein Beispiel mit dem Luxus genannt. Auch dort sehen wir, einzelne Unternehmen können das noch schaffen, es wird aber immer schwerer. Ja? Also, die Sichtweisen auf China bleiben sehr gespalten, Asien, Europa. Bei mir ist ja so, dass ich im Prinzip diese zwei Sichtweisen so ein bisschen habe. Einmal, wir nehmen die Asiaten China wahr. Das ist was ich hier sehr viel im Alltag beobachte. Also rein von sozusagen der Einstellung zu China. Und das andere ist, wie bewerte ich China in Bezug auf Potenziale? Das ist dann eher meine Arbeit sozusagen. Ja, auch dort sehen wir, dass viele Asiaten mehr Vertrauen in China haben, also in die Potenziale, in die Wirtschaft, deshalb auch Geschäfte mit ihnen machen, investieren. Aber da sehen wir auch ganz da und hören immer wieder, das haben die Europäer ja auch oft oder die Amerikaner, ja, dass immer noch sehr viel Geld dahin fließt. Nur eben ist es teilweise jetzt so schwer geworden, dass viele entweder das einstellen, reduzieren oder eben einfach ja, relativ frustriert dann auch sind. Und das sieht man dann in solchen Umfragen, ja. Aber das ist natürlich auch eine Chance, denn wenn viele eben das Handtuch werfen oder Probleme haben, dann kann man mit möglicherweise den richtigen Hebel und einem, ja, eben gewissen Grad an Kompetenz China sogar besser nutzen, weil die eigene Konkurrenz im Land das nicht mehr so kann. Das muss einem klar sein. Das zählt uns auch als Land. Die Länder, die China eben besser verstehen, besser studieren, besser mit China umgehen, die können dann von China vielleicht sogar noch stärker profitieren als andere, die es nicht hinbekommen. Denen das aufgrund von Inkompetenz verwehrt bleibt. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia. Hui.